Ja, und von der Gnade, wo ich da zuletzt auch gesprochen habe, da möchte ich heute so ein bisschen mehr drauf eingehen. Weil so, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt aus eigener Kraft diese, ja, diese Stärke irgendwo aufbringen, das könnte ich nicht. Ich bin irgendwo innerlich auch total schwach. Aber wir lesen halt in Gottes Wort, dass er in den Schwachen mächtig ist. Und das sich dann immer wieder so bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich vertraue dir Gott, da gehe ich weiter. Und ich gucke und ich habe am Anfang auch noch nicht so wirklich, dass man gehabt hat, dass Gott zu einem redet. Das war halt bei vielen. Wir mussten vertrauen. Wir mussten ja, all das wirklich in Gottes Hände legen, was passiert war. Und da hat mich halt am ersten Tag, als wir halt gesehen haben, Mirko ist nicht mehr da, das war für uns halt der 4. September, da habe ich einen Bibelvers in der Andacht gelesen aus 2. Samuel 22, Vers 31. Und zwar stand da: Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen. Und was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer sicheren Schutz. Und als ich das so für mich gelesen habe, habe ich gedacht, das stimmt, Gott. Du wirst Mirko nicht im Stich lassen, egal wo er ist oder wie es ihm geht. Man wusste ja überhaupt nichts. Und während ich diese Andacht hatte, sind mein Mann und mein Sohn auch losgefahren mit den Fahrrädern, haben nach Mirko gesucht. Und es passierten ganz viele Dinge auch parallel. Und ich habe innerlich gebetet und habe gesagt, ich möchte Mirko wirklich in Gottes Hände legen. Und das habe ich halt, das war mir nur zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst. Ich habe ein paar Monate vorher, bevor wir auch in Urlaub gefahren sind, den inneren Eindruck gehabt, Sandra, geh mal in Mirkos Zimmer, was ich abends sonst nie mache. Diese Runde macht immer mein Mann und geht mit den Kindern und dann kriegen sie ihre Krauleinheiten und so. Und aber das Drängen war so groß, und dann bin ich in sein Zimmer gegangen und er hat ganz ruhig in seinem Bett geschlafen. Und dann habe ich innerlich so eine Stimme gehört, die gesagt hat: Sandra, bist du bereit, mir Mirko zu geben? Und parallel dazu habe ich aber eine Familie aus unserer Gemeinde im Kopf gehabt, die haben ihr Kind an Leukämie verloren. Und es kam so: Sandra, geh mal in Kontakt mit denen. Und dann habe ich gedacht: Oh Mann, soll Mirko irgendwie auch Krebs kriegen? Was soll da passieren? Solche Gedanken schossen mir an dem Abend durch den Kopf. Aber auf diese Frage hin, Sandra, bist du bereit, mir Mirko zu geben, habe ich, so flapsig wie ich bin, gesagt: Selbstverständlich, Gott, aber dann musst du dich kümmern. Ich gebe ihn dir und dann bist du dran. Und das hatte ich halt innerlich so in meinem Herzen. Und dann bin ich aus dem Zimmer raus. Und als ich die Treppe bei uns runtergegangen bin, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe auch meinem Mann nie was drüber gesagt. Keinem irgendwie, weil ich gedacht habe: Du weißt ja überhaupt noch nicht. Noch ist er ja friedlich am Schlafen. Und erst als dann Mirko verschwunden war und jeder anfing: Gott redet nicht, Gott spricht nicht, was ist denn da los? Und es haben sich ja alle möglichen Gedanken gemacht. Jeder hat uns überschüttet mit guten Worten oder mit Eindrücken. Und man musste wirklich auch gucken, was lasse ich zu und was kann ich nicht zulassen, ne? Und da ist mir bewusst geworden, dass ich innerlich gespürt habe: Sandra, du hast Mirko schon abgegeben und Gott kümmert sich. Und das habe ich dann einen Abend auch mitgeteilt, als wir als Familie gebetet haben. Das waren halt immer sehr segensreiche Abende, wo wir wirklich mit allem Mann, sei es die Kinder, sei es die Omas und Opas, wir haben alle im Wohnzimmer bei uns gesessen und wirklich intensiv gebetet. Und da habe ich das dann mitgeteilt und habe gesagt: Leute, ich weiß, Mirko in Gottes Händen geborgen. Und das hat mir innerlich Frieden geschenkt. Ich konnte in der ganzen Situation immer ruhig sein, auch wenn die Beamten uns gelöchert haben und Fragen gestellt haben. Die waren auch nicht immer fein, wenn man dann zu so einem Verhör musste. Und eigentlich, ich denke mal, mein Mann war es schlimmer als bei mir, wenn man dann so ja, der Verdächtige eigentlich ist, der da sitzt und die keinen anderen Anhaltspunkt haben, dann wird erstmal dein Katalog durchgegangen. Und das war schon nicht so leicht, aber in den Zeiten auch, da konnte ich innerlich irgendwo ruhig sein. Und ich weiß, meine Ärztin, die hat immer im Hintergrund gewartet, glaube ich, dass ich anrufe, weil ich im Vorjahr an einem Tumor operiert worden bin. Wenn der größer geworden wäre, hätte es mein Leben gekostet. Und dann ist das aber gut gewesen, aber ich musste Cortison zu mir nehmen, damit halt der Haushalt ausgleicht. Und durch diese Stresssituation, in die wir ja hineingekommen sind, hätte das alles kippen können. Und also habe ich, wenn ich mich da gemeldet habe, hat sie mal nachgefragt und habe ich gesagt: Ja, ich habe die Dosis dementsprechend erhöht, aber ich kriege dann Zittern. Und dann habe ich gesagt: Nee, das ist nicht richtig. Also habe ich meine Dosis wieder reduziert. Und heute habe ich die Dosis auf einem ganz niedrigen Level, wo ich auch Gott dankbar bin, dass er in der Situation mir wirklich die Kraft geschenkt hat und auch die Gesundheit, wo wir auch täglich immer wieder verschiedene Erlebnisse auch in der Familie gehabt haben, wo wir sehen, Gott führt uns durch und er trägt uns. Und das sehen wir auch an unseren Kindern, wie sie halt auch in ihrem Alltag umgehen. Und die haben von Anfang an wieder Normalität gewünscht und sind auch ganz normal in die Schule gefahren, wollten auch keinen Polizeischutz da irgendwie haben, weil sie gesagt haben, Mama, da müssen wir uns ja rechtfertigen, wieso wir mit so einem Menschen da kommen, können nicht sagen, ist der Onkel oder ist die Tante, sondern müssen sagen, ach ja, das ist der Opferschutz, der uns begleitet. Und das wollten sie einfach nicht. Und die haben zwar tolle Sachen mit denen erlebt, aber wenn es dann um Schule und so ging und um die persönlicheren Dinge, da waren dann Mama und Papa gefragt oder wirklich die engere Familie. Und das sehe ich auch schon als Segen, den Gott uns geschenkt hat, dass sie auch ihren schulischen Werdegang ganz normal machen können und keiner irgendwie da Verluste erlitten hat. Die Kleine, die war in einem Wechsel, dass sie auch die Schule wechseln musste für die Klasse 5. Und dann habe ich auch gedacht, naja, da muss sie jetzt ein bisschen Gymnasium runterschrauben auf Realschule, damit das Level passt. Und dann habe ich bei der Lehrerin gesessen und hat sie gesagt, nein, wenn eine geht aufs Gymnasium, dann ihre Tochter. Und da habe ich gedacht, wow, ich brauchte also nicht noch viel organisatorisches Planen und gucken, welche Schule nimmt man. Und dann war das eigentlich klar. Und das sind für mich alles so Sachen, wo wir Gottes getragen werden sehen. Ne? Und es gibt auch die anderen Seiten. Die Große, die hat dann eine starke Hautkrankheit, ist mehr und mehr ausgebrochen, weil sie zur Neurodermitis neigt. Und das sind schon so Sachen, wo wir sehen, dass innerlich was brodelt. Aber sie selber würde diesen Ausschlag nie auf die Mirko-Geschichte hinsetzen. Und verschiedene andere Sachen, sie hat Kopfschmerzen entwickelt. Und wo wir auch gesagt haben, das kann psychischer Druck sein, den sie innerlich hat, aber sich selber das nicht so bewusst ist. Und aber auch da vertrauen wir Gott und sind dankbar, dass er uns auch dahin durchträgt. Und ja, und in dem ganzen Getragensein, da habe ich halt auch mit den Mixmüttern gebetet. Und ich weiß noch, als ich ich habe eine E-Mail abgeschickt und das war ganz so in den Anfangstagen, weil ich gedacht habe, kannst du auch nicht verschweigen, muss der Leitung schon Bescheid geben. Dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben, dass wir halt die Familie mit dem vermissten Jungen sind. Oh, und da war total Bedrücktheit und Beklemmung und die wussten im ersten Moment nicht, wie gehen wir um mit dir. Und bis sie uns dann besucht haben und wir einen Gebetsabend gemacht haben und dann habe ich E-Mails von denen bekommen, Mann, wir haben uns gefühlt, als wären wir am Strand und ihr wärt so ein Leuchtturm, der strahlt. Ihr habt uns so viel Kraft gegeben. Und da habe ich gedacht, hä? Was kriegst du denn da für Post? Und daraus habe ich gemerkt, dass wir irgendwas ausgestrahlt haben, was die wirklich denen Kraft gegeben hat und was denen gut getan hat und wo sie gemerkt haben, das ist nicht nur dahergesagt, was wir bis jetzt von euch gehört haben, sondern da steckt was hinter. Und das hat uns dann wiederum Mut gemacht, auch voranzugehen, weil wir gemerkt haben, okay, da gebraucht Gott uns auch, weil es sind so viele Dinge ja auch parallel passiert, wie ein Gottesdienst überkonfessionell, wo nicht der Pastor, sondern der Bürgermeister kam und gefragt hat, wir möchten ein Event machen, damit wir irgendwie an Mirko gedenken. Da haben wir gedacht, ein Event, das hört sich so, boah, so bombastisch an. Und dann merkte man, wie er so druckste und dann sagte er, na ja, oder ein Gottesdienst. Und dann habe ich gedacht, ja, Gottesdienst finde ich gut. Und ich habe mir innerlich immer gewünscht, wenn ich auf Beerdigung war, bei uns in der katholischen Kirche, da habe ich innerlich gebetet und gesagt, Gott, ich wünsche mir hier mal einen lebhafteren Gottesdienst, einen, wo der Inhalt hat. Und leider konnten wir an diesem Gottesdienst persönlich nicht mitmachen, weil wir halt unter einem gewissen Schutz auch standen und man ja nicht wusste, was kommt da. Die Presse war immer da. Und aber es war im Nachhinein so ein gesegneter Tag, wo ich, wenn ich auf die Straße gegangen bin und Menschen getroffen habe, die man durch Kindergarten und Schule kannte, die haben einem dann mitgeteilt, das hat mir so gut getan. Auch das Lied, was gesungen wurde und verschiedene Teile von dem Gottesdienst hatten denen wirklich Frieden und Kraft gegeben. Und keiner hat geguckt, oh, wo kommt der denn her? Ist der evangelisch, katholisch oder kommt der jetzt von der Freikirche? Sondern es war eine Einheit da und ein Miteinander. Und da habe ich innerlich gemerkt, Gott möchte da mehr. Und ich habe dann von verschiedenen Menschen weltweit und auch hier bundesweit Post bekommen, wo ich manchmal gedacht habe, Mensch, das könnte ein Freund oder eine Freundin sein, so wie die geschrieben haben. Und aber wir kannten diese Menschen überhaupt nicht. Und das hat uns irgendwo Mut gemacht und auch aufgebaut. Und auch jetzt noch zehren wir daraus, weil manche Eindrücke und so sind uns da auch entgegengebracht worden, die wirklich auferbauend waren. Einer, der haftet mir immer noch ganz stark, da hat eine Schwester geschrieben, sie hätte Mirko im Himmel gesehen bei Gott, wie er auf seinen Schultern sitzt und mit ihm durch den Himmel schreit und Gott ihm die Erde erklärt. Und das hat mir, das ging runter wie Öl, wo ich gedacht habe, ja, Mirko geht's gut. Und das war in so einer Zeit, wo man dann drin steckt, wenn man alles eigentlich erwartet. Man erwartet sein Kind wieder nach Hause, man denkt, vielleicht lebt er ja auch schon nicht mehr oder er kommt gar nicht mehr wieder, wir leben immer in dieser Ungewissheit. Da waren einige Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Und da dann trotzdem wirklich dran zu bleiben und zu sagen, Gott, wir vertrauen dir, das hat uns halt auch weitergeholfen. Und auch in den Gebetsstunden, die wir hatten, wir haben halt nicht nur für uns gebetet und dafür Mirko, sondern wir haben auch angefangen, dann den Täter zu segnen. Das ging schon eigentlich recht früh los, dass wir ihn auch mit in unsere Gebete geschlossen hatten. Wir kannten zwar keinen Namen, aber wir haben immer die Person gesegnet, die ihn genommen hat, und haben Gott gebeten, dass er ihr eine gewisse Einsicht gibt und und uns auch zeigt, wo Mirko ist. Und dieses Gebet hat Gott auch erhört, denn der Täter hat der Soko nachher Mirko gezeigt, und das war für uns auch ein Stück weit Gebetserhörung. Er hätte auch schweigen können, wie er es dann im Nachhinein halt gemacht hat, ne? Und das war für uns schon eine Erleichterung und wo wir jetzt im Nachhinein auch dankbar für sind, dass wir Mirko wieder haben. Vielleicht auch nicht so, wie wir ihn uns gewünscht hätten. Aber ich denke, Gott hat da auch einen gewissen Plan mit, dass er da ja auf verschiedene Art und Weise halt auch handelt und auch immer weiß, was er wem zutragen kann. Ich bin immer erinnert, meine Freundin, die hat ein behindertes Kind. Sie hat mich dann bemitleidet und gesagt, Mann, jetzt habt ihr Mirko nicht mehr und das ist ja so schade und so traurig. Und dann habe ich, weil ich wusste, dass meine Kinder, die haben mal eine Sendung gesehen, wo es auch um behinderte Kinder ging, und dann hat die Große gesagt, Mama, ich bin so dankbar, dass Mirko jetzt im Himmel ist, weil ich hätte das nicht geschafft. Und das hatte ich im Hinterkopf und mein Mann hat ähnlich reagiert und dann habe ich ihr gesagt, ich sage, weißt du was, für dich ist unsere Situation total schwer und du kannst es gar nicht verstehen, aber ich sage, für uns ist deine Situation total schwer und ich kann das nicht verstehen, dass ihr es jeden Tag schafft, euch mit diesem Kind an einen Tisch zu setzen, es wieder zu füttern, sich darum zu kümmern. Mir würde jedes Mal ein Kloß kommen, wenn ich meinen Sohn dann so vor mir sehen würde, ne? Und das sind so die Unterschiede, wo man gar nicht rausspüren kann, was ist jetzt das Schlimmere, ne? Für einen, der vielleicht in eine Krankheit kommt, kann die Krankheit schon das Schlimme sein. Und das ist für uns halt auch so das, wo wir gesagt haben, auch zur Soko oft gesagt haben, wieso, wir verhalten uns doch normal. Und die haben uns dann eines anderen gelehrt. Die haben dann gesagt, nee, für uns ist das, was ihr lebt, nicht normal, weil wir haben das andere erlebt, dass die Ehen kaputt gehen, dass die Familien total auseinandergehen und auch keiner mehr zum anderen hält. Und das ist die Normalität, die sie kennen. Oder wenn sie die Haustür aufgemacht bekommen, da ist nicht jemand, der lächelt und sagt, hereinspaziert, möchtet ihr ein Stück Kuchen? Sondern das Gegenteil, derjenige bricht zusammen, tränt und weint und ist total verzweifelt, weil er nicht weiß, was soll ich tun. Und das haben sie bei uns halt nicht erlebt, sodass halt dann auch bei jedem Treffen mit der Soko immer wieder Fragen kamen, ne? Was ist das, wieso seid ihr so? Und wir konnten wirklich dann auch, wir haben oft, die kamen nur für 10 Minuten und daraus wurde eine Stunde. Das war meistens so Normalität, weil die dann so neugierig waren und ja, mehr wissen wollten und auch mehr von Gottes Wort und von Gott hören wollten. Und ja, das haben wir ihnen dann auch so, wie es passte. Es kam dann die Frage, hat Mirko Taufpaten? Haben wir gesagt, nein, Taufe gibt es bei uns erst dann und dann. Und das sind alles so Punkte, wo man dann direkt wieder, ne, zur Bibel kam, zum Glauben kam und wo wir anfangs aber gesagt haben, wir wollen das nicht direkt so auf die Fahne schreiben, ne? Wir sind Christen. Und ich weiß, da hat der Soko-Chef auch gesagt, der hat gedacht, das geht gar nicht. Die haben ihr Kind verloren und jetzt sind es auch noch religiöse Spinner, mit denen ich es zu tun habe. Und das hat er uns vorher nicht gesagt. Aber man hat es schon irgendwie an seiner Art und Weise gemerkt, ne, dass er denkt, oh, das kann nicht gut gehen. Und im Nachhinein, wo wir dann zusammengesessen haben, und er war sehr schroff am Anfang, der hat einen Ton am Leib gehabt, wo ich gedacht habe, Okay. Da kam einem automatisch schon vom Erzählen der Kloß in den Hals, wo man gedacht hat, eigentlich bin ich doch recht stabil. Und das, da haben wir, mein Mann und ich, uns dann am Ende angeguckt. Ich sage, da ist dir was aufgefallen? Da habe ich gesagt, ja. Er hat in einer Ruhe gesprochen und irgendwo richtig ausgeglichen. Und dann, ja, wo wir gemerkt haben, es war eine 180-Grad-Wendung auch bei ihm. Ne? Und das sind so Sachen, wo wir gemerkt haben, ja, da ist Gott am Arbeiten. Ne? Und es ist halt nicht von ungefähr. Wir haben halt auch die Soko immer gesegnet. Und dass wir von manchen Mitarbeitern dann auch mal gehört haben, wo wir einen Kaffee trinken waren, ja, wir haben uns immer gewundert, warum wir so eine gute Laune haben und wir machen Späße und dabei ist das doch total traurig. Und ja, wir haben einfach Spaß als Team und so und wir fragen uns eigentlich, wieso? Und dann haben wir uns nur angeguckt und haben gesagt, ja, das sind wir dann wohl schuld, weil wir dafür gebetet haben. Und dann sagt die, aha, jetzt haben wir den Schuldigen. Und das sind so Punkte gewesen, wo wir gemerkt haben, da trägt Gott auch durch. Ne? Und es ist keiner verletzt worden, die haben keine großartige Müdigkeit gehabt, sie haben immer durchgehalten. Und das waren so Punkte für uns, wo wir gemerkt haben, ja, da steht Gott uns bei und wir können sie unterstützen. Weil wir konnten ja nicht nach draußen gehen und irgendwie suchen, weil das ein Unding war. Es haben zwar viele gedacht, wir könnten sowas tun, aber da haben wir einfach zu begrenzte Mittel gehabt. Und man hat ja auch nicht das Know-how, wo fange ich an, was mache ich jetzt als nächstes. Und dann war für uns klar von Anfang an, dass wir das Vertrauen auch auf die Soko, in die Soko setzen und die machen lassen. Und das halt mit so einem Miteinander, dass das ineinander geht. Und das hat auch ganz gut geklappt. Da sind wir halt ganz froh und dankbar drüber. Ja, und das wollen wir halt auch weiter. Wir haben weiterhin Kontakte und wir wünschen uns auch weiterhin. Wir haben am Anfang, weiß ich noch, ich wollte eigentlich gar nicht schlafen gehen, als so der Abend war, wo Mirko verschwunden war. Da habe ich gesagt, nee, jeden Augenblick klingelt es an der Tür und da muss ich angezogen sein und ich muss aufmachen, weil er kommt. Und dann hat mein Mann gesagt, nee, Sandra, sei vernünftig, morgen ist ein neuer Tag, wir müssen fit sein, leg dich hin. Und dann den Abend bin ich wirklich in voller Montur schlafen gegangen und habe gedacht, du bist jederzeit bist du bereit. Es kann klingeln und du springst sofort auf und bist für Mirko da. Und das war halt dann nicht. Und als wir dann am nächsten Tag aber gefordert waren durch Polizei und allem Möglichen, da war ich dann wenigstens ausgeschlafen. Und allmählich kam aber so, dass ich gemerkt habe, nee, du kannst gar nicht einfach dich zurückziehen. Das geht nicht. Weil es waren ja auch noch drei andere Kinder da, die wollten auch noch eine Mama und einen Papa haben. Und dann wusste man nicht, es ging jeder Tag weiter ins Land. Und dann wusste man auch nicht, wie lange muss ich das jetzt noch aushalten. Und ja, und was für uns auch sehr, sehr wichtig war in dem Ganzen als Grundstock war, wir haben auch in dem Trailer ja von der Vergebung gegenseitig gesprochen. Und das haben wir den ersten Abend schon gemacht, dass wir gesagt haben, ich weiß, da habe ich gesagt, ich möchte dir keine Schuld in die Schuhe schieben. Und mein Mann hat gesagt, das Gleiche gilt für mich, ich möchte es bei dir auch nicht. Ich sage, das hätte bei jedem passieren können. Und da habe ich dann gesagt, ich sage, Reinhard, ich weiß, wo Mirko ist. Wenn er jetzt, wenn ihm was zugestoßen ist, wir wissen ihn in Gottes Händen und er ist beim Vater im Himmel. Und ich sage, es würde eine Riesenfreude sein, wenn sich durch diese Geschichte, die Mirko schreibt, nur ein einziger Mensch bekehrt. Wenn er sein Leben Jesus gibt, dann ist Freude im Himmel. Und so sind wir in die Nacht gegangen und das war irgendwo so die befreiende Grundlage auch, weil wir wussten, die Gedanken, die Empfindungen, das ist frei und es ist nicht dieser Hass und diese ständigen Vorwürfe, die man dem anderen macht, warum hast du nicht aufgepasst, wieso bist du nicht dann nochmal nach unten gegangen oder nach oben und zum Gucken und das war einfach weg, weil wir da gar nicht mehr darüber diskutieren brauchten, sondern wir konnten nach vorne schauen und gucken, was passiert als nächstes, was passiert als nächster Schritt. Und in der ganzen Zeit muss ich auch sagen, ich vergleiche ja das Leben auch, wir glauben an Gott und Gott wird irgendwann, wird Jesus wiederkommen. Und da ist mir in der Zeit auch bewusst geworden, bin ich wirklich bereit? Bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt? So diese Frage habe ich mir ganz oft gestellt, weil ich gedacht habe, Mann, wir waren jeden Tag bereit, unseren Sohn in die Arme zu schließen. Wir haben, die Jüngste hat Kuchen gebacken die ersten Tage, weil sie gesagt hat, wenn Mirko kommt, möchte der bestimmt was Leckeres essen. Und das waren so Punkte, wo ich gedacht habe, ja, das stimmt. Wenn der jetzt um die Ecke kommt, dann findet er das toll, wenn er sieht, es läuft weiter. Ne? Und Das war am Tag, das war in der Nacht, obwohl wir mal einen sehr gesegneten Schlaf hatten, weil mein anderer Bruder, der hat dann immer mal versucht, er wohnte weiter weg, dann hat er zwischendurch immer telefoniert und fragte nach, wie es geht und hat dann auch schon mal so einen Spinner gehabt und hat mitten in der Nacht angerufen, weil er gedacht hat, er müsste jetzt Mirko versuchen, auf Handy zu erreichen und wollte dann mitteilen, ob das sein kann und überhaupt, das haben wir nie gehört. Dann hat er nächsten Tag, habe ich dann die SMS, weil ich denke, hat angerufen, dann hat er gesagt, wo wart ihr? Seid ihr weg gewesen? Gibt's Neuigkeiten? Ich sage, nö, wir waren zu Hause. Und ich sage, wir haben geschlafen. Dann sagt er, preis den Herrn, dann habt ihr einen gesegneten, tiefen Schlaf. Und das war für uns auch irgendwo so ein, ja, ein Wunder. Und wenn wir auf die Straße gegangen sind und die Leute gesagt haben, ach, ihr habt bestimmt total schlaflose Nächte. Das war schon peinlich, wenn ich dann sagen musste, nö, ich schlafe tief und fest. Dann haben die mich angeguckt und dachte, das kann jetzt nicht sein. Ich sage, doch, wir haben keine schlaflosen Nächte. Und das ist für manch einen Unding. Ne? Da haben eher Außenstehende manches Mal schlechter geschlafen als wir selber. Und das sind auch so Gebetserhörungen für viele, weil ich ganz genau weiß, es saßen überall verschiedene, die haben für verschiedene Bedürfnisse gebetet, wo ich dann jetzt im Nachhinein dann oft gesagt habe, siehst du, dein Gebet ist in Erfüllung gegangen und deins auch und dies auch. Und das ist irgendwo so bereichernd, wenn man merkt, das Netz, was Gott sich spannt, ist einfach riesig und du fällst nicht tiefer als da rein, ne? Und er hält auf. Und das ist einfach total schön. Und ich habe für heute Abend dann so ein bisschen überlegt, weil es ja auch in dem Trailer über die Gnade ging, was gebe ich weiter, was ist unser Wunsch? Und ich weiß, auch unser Mirko, der hat schon als er klein war, als Baby, den Segnungsvers bekommen aus Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und zwar steht da, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das war für ihn manchmal so ein Spruch, den er dann gerne gebracht hat, um zu sagen, Papa, was willst du eigentlich? Ich muss ja Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wo wir dann oft in so Diskussionen reinkamen, nee, das ist aber nicht so gemeint. Du hast hier auch auf uns zu horchen. Und es war ihm aber wertvoll. Man merkte, Gott bedeutet ihm was. Und bei Kindern, die sind da ja oft so ein bisschen, zumindest war Mirko so einer, der war immer flippig und dann mal recht ruhig und also es schwankte immer ganz arg. Und aber eigentlich hat er überwiegend auch viel, viel Leben und Action in unser Familienleben gebracht und das dann auf einmal nicht so zu haben, das ist dann schon extrem ruhig, ne? Und ich weiß, er hat dann einen Abend auf seiner Bettkante gesessen und dann hat er gesagt, Mama, wie wichtig ist es eigentlich, dass ich Jesus in meinem Leben habe? Und dann habe ich gestutzt und habe gedacht, wieso? Und dann hat er gesagt, ja, die Uroma hat mir sowas geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, da hat die Uroma recht mit. Das ist das absolute A und O, dass du Jesus in deinem Leben hast, weil du weißt nicht, ob du morgen noch lebst. So haben wir in seinem Kinderzimmer gestanden und gesprochen. Und dann hat er nur zu mir gesagt, Mama, das will ich auch. Und da war das Thema erledigt. Und dann habe ich gesagt, okay, das finde ich toll. Und dann hat er sich hingelegt, hat geschlafen. Und da habe ich auch nicht weiter gebohrt, weil ich gemerkt habe, das meint er gerade ernst. Und ihn dann so zu nehmen und nicht noch, das musst du jetzt so und so und vertiefen und machen, nee, da habe ich gedacht, nee, das war jetzt eine klare Sache, ne? Und von daher hatte man innerlich auch ein tiefes Empfinden und wusste, der wollte sein Leben mit Jesus leben. Der wollte auch Wunder erleben. Der hat immer gesagt, Mama, das möchte ich. Und ich bin von einer Tagung gekommen, da hat eine Schwester erzählt, wie die Philadelphia-Kirche entstanden ist. Und zwar, dass ein Mädchen, die wurde auch krank und hatte eine Spardose. Und dann ist sie durch die Krankheit verstorben. Und dann hat der Vater diese Patient, die sie hatte, dann einer Kirchengemeinde gebracht, damit ein größeres Gebäude entstehen kann für Kinder, dass die Kinderstunden haben können und von Jesus hören können. Und als ich das zu Hause, als ich nach Hause kam, erzählt habe, dann hat Mirko gesagt, boah, ist das cool, Mama. Geht das heute auch noch? Und da war wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wenn Gott ein großes Wunder tut, geht das. Und dann hat er gesagt, toll, das will ich erleben. Und das sind so kleine Spuren, die er hinterlassen hat in unserem Leben, in meinem Leben, die mir fest verankert sind, wo ich sage, okay, Gott, Mirko wollte Wunder erleben. Und dadurch haben wir jetzt sagen können, die ganzen Gelder, die wir bekommen haben, durften wir einsetzen. Wir haben jetzt ein Projekt, was wir in Rumänien unterstützen. Da wird jetzt ein Kinderhaus gebaut, eine Riesenkirche, die halt da den Sinn hat, den Kindern Jesus nahe zu bringen und überhaupt, dass sie lernen, mit der Hygiene umzugehen und so. Und Als ich da dann war und das alles vor Ort auch gesehen habe, da ist mein Herz wirklich schwer geworden, weil ich gedacht habe, das ist das, was Mirko sich gewünscht hat und ich kann es jetzt verwirklichen. Und da habe ich dann auch manche Träne gelassen. Nicht, weil ich meinen Mirko verloren habe, sondern weil ich das Elend dort gesehen habe und gemerkt habe, wie wichtig es ist. Und weil ich innerlich auch wusste, das war sein Wunsch und er wollte mit den Pfadfindern auch dieses Projekt mal kennenlernen und unterstützen. Und das sind dann so Sachen, die man mitnimmt und die man weitertragen möchte. Und so ist es auch mit den Bibelversen. Ich möchte euch noch aus 1. Johannes 4, Vers 7 bis 21 was vorlesen. Liebe Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und zeigt, dass er Gott kennt. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Besondere an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat uns seinen Sohn gesandt, der sich für uns opferte, um unsere Schuld von uns zu nehmen. Liebe Freunde, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Daran können wir erkennen, dass wir mit ihm verbunden sind und er mit uns. Wir haben es selbst gesehen und sind Zeugen dafür, dass der Vater seinen Sohn als Retter in die Welt gesandt hat. Wer Jesus als den Sohn Gottes anerkennt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir jedenfalls wissen es ganz sicher, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn die Liebe ihr Ziel bei uns erreicht, dann werden wir am Tag des Gerichts zuversichtlich sein, weil wir in dieser Welt so mit Gott verbunden sind, wie Christus es ist. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn einer behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder hasst, dann lügt er. Wenn er seinen Bruder, den er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Christus gab uns dieses Gebot, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder lieben. Und das ist ein Stück weit auch so die Grundlage, weshalb wir auch dem Täter vergeben konnten. Weil Jesus uns liebt, können wir auch andere lieben. Unseren Bruder, unseren Feind, das beten wir. Jeder, der das Vaterunser betet, das haben wir ganz oft uns gefragt, wie bringe ich das jemand anderem rüber, dass das irgendwo eine Selbstverständlichkeit wird oder ist, weil wir im Vaterunser selbst beten, dass Gott uns doch unsere Schuld vergeben möge, wie auch wir dem anderen vergeben oder dem Feind vergeben. Und das ist leichter gesagt als getan. Oft sind wir uns dessen gar nicht so bewusst, was wir dann von uns geben. Und das ist dann meistens für uns so die Brücke gewesen, dass wir gesagt haben, na, betest du das Vaterunser? Und dann hast du gesagt, ja. Und dann haben wir gesagt, hast du es denn auch mal bewusst gebetet? Wieso? Kommt dann immer so hinterher. Und bis man dann wirklich an den Punkt kommt, die ersten Teile sind ja noch ganz leicht, aber dann, wenn es wirklich daran geht, wenn es um die Vergebung geht, das ist sich keiner so wirklich bewusst gewesen. Und das ist, denke ich, dieser große Gewinn, den wir haben dürfen, dass Gott wirklich seine Liebe für uns gegeben hat, dass auch er, ich weiß, Ostern war für mich dann so eine harte Zeit, wo ich mir bewusst gemacht habe, nicht nur ich habe meinen Sohn verloren, sondern Gott hat auch seinen Sohn verloren. Und ich denke, das war für Gott auch nicht leicht, als er seinen Sohn hat leiden sehen, aber das hat er ja nicht umsonst getan. Und sich das dann so bewusst zu machen, dass das ein riesen Opfer war, auch von Gott, dass er das für uns getan hat, für mich, für jeden Einzelnen, der hier sitzt, das ist einfach Wahnsinn. Und wenn man sich das dann so bewusst macht, dann das mag ich mir gar nicht wegdenken. Und ich wünsche mir halt mehr, dass das wirklich in die Herzen überspringt, dass Menschen vielleicht auch einfach anfangen, da in der Bibel zu lesen, zu forschen und auch für sich zu entdecken, was kann Gott mir geben in der Situation, wo ich gerade stehe. Und und das kann ganz einfach sein. Du kannst es ganz einfach im Zwiegespräch mit Gott tun. Du brauchst da nicht noch irgendwie dritte oder vierte Person, die dir dabei helfen, sondern so wie ich jetzt mit euch hier spreche oder erzähle, darfst du deine Anliegen wirklich vor Gott bringen. Und das ist das Vorrecht, was wir haben dürfen, dass wir da wirklich auch ehrlich sein können und nicht irgendwo vor dem Berg halten brauchen. Auch wenn wir haben auch Gott ganz klar Dinge genannt, die vielleicht nicht so schön waren, wo wir gesagt haben, weshalb, wieso und enttäuscht im ersten Moment waren. Und auch das darf ich zulassen und darf ich vor Gottes Thron bringen. Aber er kann es dann verändern. Und ich muss dann auch bereit sein, mich verändern zu lassen. Und das möchte ich euch in einem Lied noch mitgeben. Und zwar hat mich das in den ersten Tagen erreicht. Da habe ich so eine CD-Karte bekommen und habe erst gedacht, oh, schön. Und als ich dann reingehört habe, hat sich das Lied wirklich in mein Herz gefressen. Weil da ging es um, oder geht's, du darfst glauben, nennt sich das. Und da geht es um die Ängste und die Sorgen, die uns bedrücken. Und das hat mich wirklich total angerührt. Und ich bin bis heute dieser Mutter dankbar, die mir das geschickt hat. Weil das hat mich durch die ganze Zeit begleitet und begleitet mich eigentlich auch jetzt immer noch. Weil es halt von dem spricht, was wir gelebt haben. An jeden Einzelnen hier. Und ich möchte jetzt zum Abschluss einfach noch auch beten. Ja, und wenn jemand von euch da ist oder von Ihnen da ist, der wirklich auch sagt, ich möchte Jesus kennenlernen, dann dürft ihr das auch gerne bekunden und mitteilen, vielleicht durch Handzeichen. Dann werde ich auch dafür beten, dass Gott sich da wirklich auch, ja, dass er Gott erleben kann, auch in seinem Leben, und dass es ihm nicht zu schwer fällt, das Leben auch mit Jesus neu zu starten. Ja. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diesen heutigen Abend. Ich danke dir für das, was wir erleben durften, und dass du auch dadurch jetzt weiterhin Geschichte schreibst, dass du Mirko in unser Leben für 10 Jahre gesteckt hast und dass wir ihn erleben durften in seiner freudigen Art und Weise, mit seinem Temperament und ja, mit allen Facetten, positiv wie negativ. Ja, und ich danke, dass wir das, was er auch für sich entdeckt hat, und zwar deine Liebe und dich und ja, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist und dass das das Wichtige ist in seinem Leben und dass das wirklich das ist, was wir jetzt weitertragen dürfen, dass wir als Familie da nicht dran kaputt gehen brauchten, sondern dass wir dich hatten, dass wir ja unsere Sorgen, unser Leid, alles dir bringen durften und dass du es gut machst, Jesus, auch wenn wir vielleicht in der Situation drinstecken und denken, es gibt kein Ende. Da danke ich dir, Jesus, dass du ja immer wieder neue Türen auftust, die wir hindurchgehen können und die ja, du uns auch durchträgst, Jesus, und getragen hast, Herr. Und ich danke dir auch heute Abend für jede Frau, die hier ist. Und ich danke dir, dass du die Herzen kennst, dass du sie ja vorbereitet hast und dass du jede Frau liebst, so wie sie ist, mit den Problemen, mit den Dingen, die sie hat, Jesus. Und auch, ja, sei es eine Krankheit oder vielleicht auch Sorgen zu Hause mit der Familie, Herr. Wir bringen dir das alles. Und ich danke dir, dass du auch da wirklich Veränderung schenken kannst, Jesus, dass du mit in das Leben gehen kannst, Jesus, und dass du ja die Herzen neu erfrischst, Jesus, und dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und sie ausfüllst, Herr. Ich danke dir dafür und möchte wirklich jede Frau heute Abend segnen und dass du mit ihr gehst, wenn sie auch nach Hause gehst, Jesus, dass sie dich nicht aus ihrem Leben vergisst, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.